Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Es ist so gut, wenn wir gemeinsam wachsen, wenn wir uns anfeuern, wenn wir uns anspornen, miteinander unterwegs zu sein. Man ist ja selber nicht immer auf der Höhe. Und es ist so gut, wenn man sich gegenseitig dabei einfach ermutigen kann. Und wisst ihr, warum wir das machen? Weil wir glauben, dass es enorm kraftvoll ist, gemeinsam unterwegs zu sein und genau das zu tun. Wisst ihr, da sind wir mitten im Auftrag Gottes. Er hat nämlich gesagt, was hat er gesagt? Geht nun hin und macht alle zu was? Zu Jüngern. Und du kannst andere nicht zu Jüngern machen, wenn du selber keiner bist. Amen. Und also, ich weiß jetzt nicht, was ihr da so für ein Bild vor Augen habt, wenn man so an Jünger, Jünger sind ja Schüler, die lernen. Und wenn wir an Schule denken, so in unserem westeuropäischen Raum, wahrscheinlich denkt ihr auch, wie ich, an ein Bild wie das hier. Oder? Schule. Das sind Bänke, da sitzt man, da ist vorne ein Lehrer, da meldet man sich. Das ist Schule, oder? Oder hattest du ein völlig anderes Bild? Vielleicht hast du einen Hörsaal vor dir gehabt, wo du sagst, das wäre für dich auch Schule oder Studium. Aber das ist so unser Bild von gemeinsam lernen. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht, um uns so ein bisschen zu inspirieren, wo wir glauben, was Jüngerschaft ist. Jetzt nicht, weil ihr sagt, ah ja, klar, logisch, Jüngerschaft ist nur richtig mit Jesus und ich verstehe, jetzt ist hier ein Bild mit Jesus. Aber was ich uns eigentlich an diesem Bild zeigen will, das hier ist nicht eher so ein Klassenraum, sondern eher so eine Art Lerngruppe, oder? Also Jesus natürlich hat wie ein Rabbi, ein Lehrer den Jüngern und allen, die ringsrum waren, auch das Wort Gottes gelehrt. Aber wisst ihr, er hat mit ihnen auch sein Leben geteilt. Er war mit ihnen unterwegs. Er hat zugehört. Er hat's ihnen vorgemacht. Er hat's mit ihnen gemeinsam gemacht. Er hat's ihnen gezeigt. Sie haben's nachgemacht. Versteht ihr? Also sie haben gemeinsam gelernt. Sie haben nicht nur gehört und haben die Festplatte oben vollgeballert, sondern haben gesagt, hey, so stelle ich mir das vor, dass ihr sagt, schaut mal, so ist das Reich Gottes. So, jetzt los, auf, jetzt gehen wir los. Was, so schön in der Schule, dann habe ich die richtigen Antworten. Nein, auf, raus hier. So stelle ich mir das vor. Und dann war er unterwegs und dann haben die zwischendurch Fragen gehabt, sagt Jesus, das ist ja so auf dem Papier, alles klar, aber wenn es dann so richtig im Leben, ach du Schreck. Sagt er, komm, lass uns mal an Wegesrand setzen. Hier ist gerade so, komm, guck mal, da brennt gerade Licht, total schön, so eine Kerze, setzen wir uns mal hin. Und jetzt erkläre ich euch mal, was haben wir jetzt gemacht und wie? Und wisst ihr, genau so ein Bild haben wir, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam unterwegs sein und gemeinsam lernen. Und dann werden wir wachsen. Dann werden wir Jesus ähnlicher und das werden die Menschen um uns herum sehen. Amen. Und dazu lade ich euch alle ein. Klingt euch mit ein, seid dabei. Nicht Kopfwissen, das ist gut, aber das, was wir dann anwenden und umsetzen, das wird zur Weisheit und zur Kraft, ihr Lieben. Und das wollen wir miteinander erleben. Was hat Jesus denn seinen Jüngern so alles gelehrt? Und da will ich heute direkt reingehen mit dem einen und ersten Schwerpunkt, den uns jetzt so die nächsten Wochen beschäftigen wird. Und es ist das Thema Gebet. Wir fangen ja auch an dieses Jahr mit Beten, hatte ich schon gesagt. Und ich möchte einsteigen mit einer Lektion, die ich absolut faszinierend finde, wo Jesus den Jüngern und all den Umstehenden dieses Gebet, was ich würde behaupten, jeder von uns kennt, das Vater Unser. Ich versuche jetzt mal den Fabian zu toppen. Wer von euch kennt das Vater Unser? Mal richtig jetzt so. Hat jemand Schmerzen im Arm, kann sich nicht melden, dann drückt der andere mal. Nein. Fabian, 100%. Dachte ich mir. Das Vaterunser, vielleicht kennst du es nicht ganz auswendig, aber Jesus lehrt das und in zwei Stellen im Neuen Testament ist uns das überliefert. lehrt dieses Vaterunser. In Lukas lesen wir, dass die Jünger beobachtet haben, wie Jesus gebetet hat. Und dann kommen sie zu ihm, warten, bis er fertig ist mit Beten und sagen dann, hallo, Jesus, könntest du uns bitte lehren, könntest du uns bitte zeigen, wie wir beten sollen? Und in der Bergpredigt in Matthäus 6 ist es uns dann überliefert. Aber Jesus steigt nicht sofort ein mit dem, dass er sagt, betet so, Vater unser, sondern er schickt noch etwas voraus. Und das ist so wertvoll. Kommt, lasst uns mal gemeinsam aufstehen, bitte. Ich möchte mit uns aus dem Wort Gottes Matthäus 6 lesen. Schlag's gern mit auf, ab Vers 5. Und da steige ich ein mit dem, was Jesus als Antwort für die Frage der Jünger weitergibt. Wie sollen wir denn beten? Er sagt hier, und wenn ihr betet, Vers 5, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet nun so: Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dein kraftvolles Wort. Und Herr, ich empfinde, dass ich viel zu kraftlos und viel zu wenig dafür bin, dieses Geniale, was du in diesem Wort uns weitergibst, so zu teilen. Deswegen bitte ich dich, übernimm du einfach. Übernimm du an diesem Morgen einmal mehr. Herr, und rede du zu mir. Rede du zu uns. Herr, und lehre du uns ganz neu, was es heißt, zu beten, damit wir verstehen, was du eigentlich damit meinst. Komm, übernimm du, Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ich habe diese Predigt den Titel gegeben, Gebet nach dem Herzen Gottes. Und ich möchte euch einfach mit in das hineinnehmen, was Gott so diese Woche mit meinem Herzen gemacht hat, mit diesem Thema. Und ich lade euch einfach ein, mit auf diese Reise zu gehen. Ist das okay so? Ja. Ich glaube, wir erfahren in diesem Abschnitt, in diesem kurzen Abschnitt, so viel über das Gebet, worum es geht, aber auch ganz viel, worum es nicht geht. Und manchmal ist es echt gut, eine Sache anzugucken, wie es nicht ist, dann wird es deutlicher, wie es sein soll. Seid ihr dabei? Es ist manchmal so wertvoll, das so zu betrachten. Und spannend und überraschend finde ich, dass Jesus mit dem einsteigt, wie es nicht sein soll. Ja, wir sind ja so, nee, fang erst mal mit dem Positiven an und so, dass das hängen bleibt. Und dann sag mal, ja, aber pass mal ein bisschen auf. Jesus macht es hier komplett andersrum. Ich glaube, warum? Er will die Jünger und uns heute mit auf eine Reise nehmen, wo er sagt, guck mal, guck mal, guck mal, so macht man's und will das uns so zum Höhepunkt führen und sagen, und jetzt sage ich euch, darauf kommt's an. Und ich möchte das genauso machen. Ich möchte mit euch durch diesen Text gehen und sagen, dass wir zum Schluss bei dem ankommen, was nach dem Herzen Gottes ist. Willst du das wissen? Ich möchte es wissen. Und nicht nur wissen, wir haben es gehört von Marvin, ich möchte es erleben mit euch gemeinsam, dass wir mit dem, wenn wir beten, ganz nah am Herzen Gottes sind. Amen. Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon weg. Ich glaube, die Jünger hatten für diesen hier skizzierten Fall von Jesus sehr plastisch Erlebnisse vor Augen. Von ihren Straßen, von dem. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger sofort, als sie das hörten von Jesus, so Leute vor sich gesehen haben, die sie schon mal in der Synagoge oder an den Straßenecken beten sehen haben, die laut gebetet haben. Und vielleicht haben sie sogar zugehört und haben gedacht, wow, boah, was für eine Worte, was für eine Stimme. Und ach du Schreck, das kann ich nicht. Ja, so Minderwertigkeitskomplex und sagen, boah, oder vielleicht so, oh, so möchte ich auch beten können. Wow. Und da hat er doch sogar aus Jesaja oder Jeremia etwas zitiert. Wow, da kennt sich jemand aus. Wow. Kann mir vorstellen. Manchmal vielleicht auch so ein bisschen, boah, der ist immer so laut, das nervt. Ja, egal, also sie hatten auf jeden Fall diese Situationen vor Augen. Und Jesus will mit seinem Hinweis, egal ob sie es nun als wow oder nervig oder wie auch immer finden, die Stauner oder die Minderwerter, ganz egal. Er sagt, hey, dabei geht es um Gebet nicht. Beim Gebet geht es nicht darum, dass man staunt oder dass man sagt, oh, das kann ich gar nicht so, du betest so gut. Null. Jesus sagt, Moment, Moment, darum geht es nicht. Wichtig vielleicht zum Verständnis, zur Einordnung der Predigt heute. Es geht hier um dieses persönliche Gebet, um diese Begegnung mit Gott. Es gibt unterschiedliche Formen von Gebet, das gemeinsame Gebet. Das Gebet, wenn wir zusammen als Leib Christi, als Kinder Gottes Gott loben, das ist ein anderes Thema von Gebet oder Fürbitte. Wir haben diese Gebetsform heute schon erlebt, die werden wir uns in den nächsten Wochen anschauen. Aber hier geht es um diese persönliche Beziehung zu Gott. Und wie nennt Jesus diese Leute, die da an der Ecke so stehen und in der Synagoge so laut beten? Boah, krass, Heuchler. Wisst ihr, im Griechischen steht hier ein Wort, Hypokrites. Das ist eigentlich der Begriff für Schauspieler. Für Schauspieler, die eine Rolle spielen und darstellen, wie sie eigentlich gar nicht sind. Autsch. Wie krass. Also, die so einen Schein von Heiligkeit haben. Scheinheilige, kennen wir, ne? Vom Hörensagen. Die etwas vorgeben und dafür wollen sie es in der Öffentlichkeit machen. Warum? Damit sie gesehen werden. Merkt euch das mal im Hinterkopf, dass mit diesem Sehen und gesehen werden, bestaunt werden. Das wird noch spannend, das wird uns in einer anderen Stelle hier nochmal aufbloppen. Ihr Ansehen. Wörtlich steht dort eigentlich gesehen zu werden, dass sie selber scheinen, leuchten oder strahlen. Aha, krass. Wir wollen selber, wow, guck mal, strahlen. Aber Jesu Urteil ist ganz kurz, total ernüchternd. Und er sagt, der Erfolg oder der Lohn oder der Ertrag, nenn es, wie du es willst, für solche Gebete ist absolut mager und vor allen Dingen gleich wieder weg. Vorbei. Und dann geht Jesus weiter, Vers 6, wenn du aber betest, also jetzt sage ich euch mal, wie es richtig ist und wie es wichtig und gut ist vor Gott, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Jesus beschreibt, worauf es ankommt. Und in Kurzform, geh in dein Zimmer, in dein Kämmerlein, Tür zu, Fokus auf Gott, den Vater, und alles andere kümmert er sich drum. Spannend, dass hier steht, bei diesem Kämmerlein steht ein Wort, Tameon, könnt ihr wieder vergessen, aber die Bedeutung ist spannend. Das ist wie Vorrats- oder Schatzkammer. Ein versteckter Raum hat so ein bisschen was Geheimnisvolles. Gleichzeitig aber auch was sehr Persönliches und Intimes. Also kein Raum, denn wenn man Besuch hat, gleich als erstes zeigt, oh, komm mal hier in die Vorratskammer, wollte ich mal zeigen, wie schön die ist. Oder so ein persönlicher Raum, der was mit Intimität zu tun hat. Und dieser Raum hat auch etwas Heiliges, etwas Besonderes. Es ist ein Ort, ein Raum des Ungestörtseins, wo nur du bist. Ein Raum der Ruhe. Und mal vielen Dank an die Lieder, die ihr heute gesungen habt. Wir werden viel von den Texten, die ihr hier schon gesungen habt heute, gleich wiedererkennen. Ein Ort der Ruhe. Ja, ein Ort der Begegnung mit einem ganz, ganz klaren Fokus, um wen es geht. Um den Vater. Um ihn allein. Und kein anderer ist dabei, nur du und er. Das ist die Vorstellung, die Jesus hat von dem, wenn wir beten. Wisst ihr, mich hat das enorm erinnert an dieses Allerheiligste in der Stiftshütte oder im Tempel. Ich habe uns das mal mitgebracht, so als Bild, damit uns das so ein Stück vor Augen steht, weil auch das ein Raum der Begegnung ist, in dem Gottes Größe, Herrlichkeit und Gegenwart sich lagert, wo er selbst gegenwärtig ist. Und dieser Weg, vielleicht noch mal eins zurück bitte, dieser Weg führt über den Vorhof, wo man draußen, gerade wenn man dahin gekommen ist, um Vergebung seiner Schuld Dinge geopfert hatte damals, wo man sich gereinigt hat, gewaschen hat, also diese Symbolik für Reinheit, und dann, und bis zu dem zweiten Tempel konnte man das noch, danach konnten es nur noch die Priester, konnte man, und jetzt können wir das nächste Bild, ins Heiligtum gehen. Wo so Dinge standen wie die Leuchter. Und was hat Jesus von sich gesagt? Ich bin das Licht der Welt. Nicht die Menschen scheinen und werden gesehen, sondern er leuchtet und wird gesehen. Guck mal, und dann stehen hier zu eurer Linken, stehen diese Schaubrote. Hat Jesus nicht auch gesagt, ich bin das Brot des Lebens? Er stillt jeden Hunger. Und nicht unser Hunger oder Sehnsucht nach Anerkennung. Nein, die ist so schnell wieder weg. Aber wenn wir von ihm nehmen, dann werden wir satt werden. Und die Räucherwerke hier, ihr seht das in der Mitte, finden das auch im Neuen Testament wieder, dass es diese Gebete sind, wo keines dieser Gebete irgendwie verloren geht, wenn wir beten. Wie stark. Aber wisst ihr, ihr seht dahinter, gibt es noch einen Vorhang, in den nur einmal im Jahr, in dieses Allerheiligste, der hohe Priester gehen durfte an diesem Tag der Versöhnung, diesem Yom Kippur. Und in diese Gegenwart Gottes hinein, wo sein Gnadenthron steht, die Bundeslade, wo diese Begegnung mit Gott da ist, in diese intimste, intensivste Gemeinschaft mit Gott. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich glaube, als Jesus hier seinen Jüngern erklärt, wenn er über das Kämmerlein spricht, dann stellt er sich das genauso vor, dass das so ein Ort ist wie das Allerheiligste damals in der Stiftshütte und im Tempel. Amen. Jetzt denkst du vielleicht, oh, warte mal, also wo hast du denn das jetzt hergenommen? Das ist schon ganz schön steil, diese These. Wisst ihr, eine ganz einfache Tatsache. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, und auch diesen Text haben wir heute schon gesungen, was ist denn da passiert? Als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht, da hat es im Tempel ein Riesengeräusch gegeben und dieser große, große Vorhang, der ist, wie es der Mensch macht, von unten nach oben aufgerissen. Dankeschön, ihr seid aufmerksam. Der ist von oben nach unten durchgerissen. Und soll ich euch sagen, wer den kaputt gemacht hat? Gott selber. Gott hat diesen Vorhang zerrissen von oben nach unten. Von unten nach oben können wir auch, aber von oben nach unten, das kann nur er. Und wisst ihr, das heißt, der Weg ist frei. Nicht nur einmal im Jahr ein spezieller hoher Priester, nein, jeden Tag, alle Stunden, jede Minute des Tages ist der Weg frei, dass du und ich, wir ungehinderte Gemeinschaft haben können mit der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Und das hat er erkämpft, erblutet durch seinen Sieg am Kreuz auf Golgatha. Dadurch ist der Vorhang zerrissen. Hebräer 10, wer sich das nochmal aufschreiben will, 19 bis 20, steht das auch. Da wir nun, Geschwister, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet, eingeweiht hat durch sein Blut, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Ihr Lieben, der Weg durch den Vorhang ist frei, weil der Vorhang weg ist. Und wenn du sagst, was eine komische Formulierung, der lebendige Weg. Ich will dir helfen. Was hat Jesus gesagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der lebendige Weg, der trägt einen Namen und das ist der Name Jesus, durch den wir hinzutreten dürfen zu dieser Gegenwart Gottes. Wisst ihr, der Vorhang ist gefallen. Es gibt einen Weg. Und wisst ihr was? An diesem Ort, in diesem Kämmerlein, an diesem allerheiligsten Ort anzukommen, zu sein und bitte, bitte auch zu bleiben, ist der Herzschlag Gottes. Und ich gehe so noch ein Stück weiter. Es ist unsere Bestimmung. Es ist das, wofür uns Gott gemacht hat, ihr Lieben. Dieser Ort, in seiner Nähe zu sein, ist der place to be, der dort, wo wir sein sollen, von Gottes Herzschlag her. Bist du dort? Bin ich dort? Spannend, was für eine Tiefe auch die Kirchenväter da haben. Augustinus hat dazu gesagt, du, Gott, hast uns für dich selbst erschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Wisst ihr, ich glaube, wir sind so lange unruhig und gehetzt und gestresst und kommen nicht zur Ruhe, bis wir endlich an diesem Ort angekommen sind, wo Gott dich und mich haben will. Und das ist bei ihm. Das ist in seiner Gegenwart. Das ist in seiner Nähe. Dass er dich füllen kann mit seiner Herrlichkeit. Und im kleinen Katechismus, ich lege gleich noch mal was nach, das ist, kleiner Katechismus ist eine Zusammenfassung der christlichen Lehre von Luther, 1529, steht diese Frage nach unserer Bestimmung und eine coole, kurz auf den Punkt gebrachte Antwort. Ich habe die uns mitgebracht. Die Frage ist, was ist der Sinn des Menschen? Wie viele fragen sich das? Was ist denn mein Sinn? Was für eine Antwort. Ich liebe die. Der Sinn des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen und sich bis in alle Ewigkeit an ihm zu erfreuen. Könnte man eigentlich schon Amen sagen, ihr Lieben. Ich lese das nochmal, das ist einfach so gut. Der Sinn des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen und sich bis in alle Ewigkeit an ihm zu erfreuen. Grandios. Ihr Lieben, kann es sein, dass Jesus seine Jünger damals und uns heute genau an diese Bestimmung erinnern will, die wir haben, mit der er uns geschaffen hat? Beim Gebet, ihr Lieben, geht es darum, nicht uns zu sehen, sondern ihn zu sehen. Ihn im Blick zu haben, seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Güte und Geduld und ach, ganz zu schweigen von seiner Barmherzigkeit, von seiner Treue und auch von seiner Heiligkeit. Und ich glaube, hier könnte man jetzt so richtig in Fahrt kommen, oder? Apropos in Fahrt kommen. Wisst ihr, an dieser Stelle, ich dachte mir, was ist denn bitteschön in Offenbarung 4 los, wo diese 24 Ältesten vor dem Thron Gottes knien, niederfallen? Was rufen die quasi Tag und Nacht bis in alle Ewigkeit? Ich habe immer gedacht, Mensch, das wird doch aber langweilig. Das machen die ganze Zeit. Was rufen sie? Heilig, heilig, heilig. Ihr Lieben, wenn dir das hier schon zu viel ist, wenn wir ein Liedzeile 16 Mal singen, willkommen im Himmel dann. Herrlich, oder? Ich habe auch schon gedacht, Herr, könnten wir es vielleicht ein bisschen weniger von der Wiederholung? Aber weißt du, ganz ehrlich, wenn du in einer Beziehung stehst, dass du vor diesem Gott stehst, wo du sagst, ich weiß gar nicht, was ich anders sagen soll, wenn ich dich in deiner Größe sehe, du bist heilig. Du bist groß und dann hast du vielleicht noch barmherzig und gütig und dann bist du schon wieder bei heilig, weil du sagst, mir fehlen die Worte. Und die 24 Ältesten fallen ständig vor Gott, vor diesem Thron nieder und sagen, du bist heilig, heilig, heilig. Und du denkst, könnt ihr auch mal was anderes sagen? Nein, weil er heilig ist, so heilig. Und deswegen lädt er uns ein, vollen Fokus, ohne Ablenkung, ohne Handy, ohne Tageszeitung, gibt es ja auch noch. Ohne Buch, ohne was, also Bibel vielleicht. Ne? Und wenn du abgelenkt bist, wenn du sagst, na, ich habe ja meine Bibel auf dem Handy. Weißt du, und dann liest du gerade, oh Herr, das ist so cool. Oder kommt eine Nachricht rein. Warte kurz, Herr. Nein, vollen Fokus auf ihn, ohne abgelenkt zu werden. Nicht wir werden gesehen, sondern wir sehen auf ihn, der alles sieht. Und glaub mir, wenn du jetzt denkst, oh, wenn ich da aber in dieser hintersten Kammer versteckt bin, meinst du, Gott wird mich, der wird dich finden. Der weiß schon, bevor du das betreten hast, dass du dort bist. Gott sieht nämlich ins Verborgene. Haben wir doch gerade gelesen, oder? Er durchschaut alles. Keine Angst, wenn du dort betest. Er findet dich. Warum? Weil er schon da ist. Und sich freut auf dich. Dort wartet er in deinem Versteck. Wie cool. Was ist das für ein Versteck, wenn er es schon kennt? Ein wunderbares. So schön. Der alte Prediger Spurgeon hat gesagt, wenn wir öffentlich beten und uns ihm nahen, um für unsere Frömmigkeit gelobt zu werden, hört mal zu, was er dann sagt, sind wir nicht dort, wo Gott uns sieht. Da denken wir, wir stellen uns an einen exponierten Ort, beten laut für alle sichtbar. Die Menschen sehen uns, aber Gott nicht. Im übertragenen Sinn. Wie schade wäre das, oder? Wie schade. Gott sehnt sich danach, dass wir zurückkommen in unsere Bestimmung. Und dass wir zu Hause bei ihm sind, in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit. Seine Nähe erleben, wo er so richtig volle Lotte scheinen kann. Oder? Hey, ich habe Sehnsucht danach von diesem, vielleicht nicht zu viel, damit man es noch verkraften kann, aber ihr wisst, was ich meine. Diese Liebe Gottes, dieses Scheinen von ihm erleben kann. Und es geht nur um ihn. Und ja, liebes Ego, liebes Ich heute Morgen, und ich spreche zuerst zu mir. Wenn du auch eins mitgebracht hast, dann nimm es für dich auch mit an. Aber es geht um ihn und es geht eben nicht um dich. Du hast absolut richtig gehört, dieses Ich, mich, meiner, mir und Herr segne alle vier und all das, was damit zu tun hat. Das ist Murks, das gehört da nicht hin. Ja, soll ich mich da jetzt selber aufgeben? Ja, hingeben, ja, stimmt, das haben wir auch gesungen, oder? Ich gebe mich hin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube ganz fest, dass der Vorhang zerrissen ist. Wer glaubt das auch? Wenn Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, dann glaube ich, dass er es vollbracht hat. 100%. Du auch? Also fest steht, wir sind uns einig, der Vorhang ist gefallen, der Weg ist frei. Amen? Ich frage mich aber, und ich frage dich heute Morgen, warum verbringe ich, warum verbringen wir so wenig Zeit in dieser Gegenwart Gottes? Und das sage ich überhaupt nicht anklagend, das frage ich mich. Ich rede jetzt mit mir und ihr hört mir einfach zu, was mich dabei beschäftigt. Woran liegt das? Woran liegt das, dass obwohl der Weg frei ist, ich so wenig in dieser Gegenwart Gottes zubringe? Und ich habe eigentlich so eine Sehnsucht danach. Du auch? Ich bin diese Woche in einem Buch, was wir als Angestellten-Team lesen, in einem Kapitel, was ich unserem Team vorgestellt habe, selber von Gott so richtig batsch erwischt worden. Und das hat so viel mit mir gemacht, weil es genau die Antwort auf diese Frage gegeben hat. Und mich hat es total berührt. Ich glaube, es ist zutiefst wahr, was er sagt, nämlich der Vorhang ist weg. Aber in oder vor unserer Herzenstür oder unserem Herzen hängt noch ein Vorhang. Oder lass es mir sagen, vielleicht ein Schleier, der uns im Weg ist. Und ich dachte erst, der Mann ist ja so, hey, sag mal, was fällt dir ein? Du kennst mich gar nicht, du hast hier bis 63 schon gestorben, das ist ja so alt. Das, ne, da war ich noch gar nicht da. Und er hat dann gesagt, hat das definiert, dieser Vorhang ist dieses Ich, dieses alte Ego und die damit verbundenen Sünden. Weniger die, die wir tun, sondern vielmehr das, wie wir sind. Und was meint er damit? Und ich dachte mir, als ich dann las, stimmt. Selbstgerechtigkeit. Selbstmitleidig oder Selbstmitleid. Auf mich vertrauend, selbstgefällig oder mich selbst bewundernd oder selbstverliebt, um nur einige zu nennen, was so die Sachen des Ichs sind. Und dabei geht es eigentlich darum, seine Herrlichkeit ist meine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit wird zu meiner Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gemacht. Sein mitfühlendes Mitleid mit mir, nicht mein Selbstmitleid. Ihm zu vertrauen, ihm zu gefallen, ihn zu bewundern, ihn zu lieben. Und das in den Mittelpunkt zu nehmen. Ich glaube, Jesus ruft uns, damals seine Jünger und uns heute, zurück in diese Bestimmung, in die Nähe des Vaters, in seine Gegenwart, ihn zu verherrlichen und volle Aufmerksamkeit ihm zu widmen. Warum? Genauso hat er es auch gemacht. Das war nochmal der Anfang. Sie haben ihn gesehen, wie er gebetet hat. Und haben dann gesehen, was es mit ihm gemacht hat und sind hingegangen und haben gesagt, könntest du uns das bitte zeigen, wie du betest? Da ist was anders. Du bist nah. Beim Vater. So anders als die Gebete, die sie kannten. Und vielleicht auch wir. Und die nächsten zwei Verse mache ich schnell durch. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nicht gleich, warum? Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihn bittet. Kein Wunder, oder? Dass Jesus in diesen beiden Versen sagt, dass sie nicht plappern sollen, nicht viele Worte machen sollen, als könnten sie Gott damit beeindrucken oder irgendwie umstimmen, damit er stärker auf unser Ego eingeht, oder? Was wir wollen. Und wir dafür belohnt werden, weil wir so viel beten. Vielleicht sogar auch so laut beten. Und gute Worte machen. So schön, wie er klar macht, hört mal, das ist gar nicht nötig. Weil er, der Vater im Himmel, eh schon absolut sicher weiß, was wir brauchen. Nur wir wissen ja auch, dass das manchmal nicht so aussieht, wie wir uns das gerne wünschen, oder? Aber er weiß es noch besser. Ich habe einen Satz gelesen, Gebete werden nicht nach Länge, sondern nach ihrem Gewicht gemessen. Und glaub mir, wenn sie auf den Vater fokussiert sind, dann bringt seine Herrlichkeit, die übrigens im Hebräischen gleichzeitig Kavod, auch Gewicht heißt, genügend Masse mit, dass das Gebet Kraft hat und Gewicht hat. Amen. Wenn wir diesen Hintergrund also wissen, dann überrascht es uns nicht, was Jesus betet. Und mit diesem Gebet möchte ich zum Schluss kommen. Wir haben das gerade gemeinsam gebetet. Und ich will nur die erste Zeile davon lesen, wo es um den Vater geht. Unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Volle Kanne auf Gott fokussiert. Das Erste und Wichtigste, auch an die erste Stelle, er. Ihr Lieben, wenn wir zu ihm kommen, dann lasst uns ihn nicht gleich mit allen möglichen Sachen überschütten, sondern lasst uns kurz vor ihm stehen bleiben, ihn anschauen und sagen, ach ja, du bist's. Und wenn wir Gott anschauen, dann, wir haben das die Woche mehrfach erlebt, das war sowas von Schönes, wenn wir kommen und gemeinsam Gott anbeten und wenn du das bei dir zu Hause selber auch machst, nimm Gott in den Fokus. Und wie genial ist er? Er ist unser Vater, also mein Vater, ganz persönlich. Er ist unser Vater, das verbindet uns. Und ganz ehrlich, ich sage nicht zu vielen Leuten Vater. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Das ist was Intimes. Also ich sage es genau genommen zu zwei Personen. Zu meinem irdischen Vater und ich sage es zu meinem Vater im Himmel. So eine persönliche Beziehung. Und dann ist das was Grandioses, wenn mein Vater, wo es so intim ist, dann weiter heißt, im Himmel. Das wirkt so weit weg, ist aber eher ein Ausdruck von so viel Kraft und Autorität, dass ich sage, wow, ich habe einen Vater im Himmel. Wusstest du, dass du einen Vater im Himmel hast? Und das ist das Gleiche andersrum. Im Himmel, aber es ist mein Vater. Ja, nimm es, wie du es willst. Es wird so oder so gut. Und es ist doch logisch, dass dann die Ersten bitten sich um sein Reich, um seine Herrschaft, um seinen Willen, um all das drehen, was so gut ist bei ihm, weil er soll scheinen, er soll sichtbar werden, auch in unserem Leben. Und es ist eine bewusste Entscheidung, nicht ich, nicht mein Ego und das, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst, soll geschehen. Amen. Und ich weiß, dass das kein einfaches Gebet ist. Aber wenn es zum Schluss heißt, wie im Himmel, so auf Erden, heißt das, willkommen an dem Ort, wo sich Himmel und Erde treffen. Und dieses Kämmerlein, dieser Ort der Begegnung mit Gott, soll ein Ort sein, wo sich Himmel und Erde treffen. Und das wünscht sich Gott für dich und für mich. Dass wir an diesem Ort sind, dass wir dort zu Hause sind. Und wisst ihr, ich glaube, das ist tatsächlich Gebet nach dem Herzen Gottes. Und das wünsche ich euch von Herzen. Wir werden in den nächsten Wochen Fortsetzung machen, aber ich möchte dir so zwei Fragen mitgeben zum Überlegen. Wie sieht dein Kämmerlein aus? Drin, draußen, dieser Begegnungsort mit deinem Gott, mit diesem König. Wie sieht er aus und wie sieht deine Kommunikation so mit Gott aus? Und vielleicht auch ganz persönlich, welche persönlichen Erfahrungen in dieser Begegnung mit Gott würdest du dir wünschen von Gott? Schreib das gern mal auf. Eins möchte ich dir mitgeben und das ist so schön. Der Vorhang ist zerrissen. Der Vorhang im Tempel in der Stiftshütte ist zerrissen. Die Frage, mit der ich schließen will, ist, möchtest du deinen Vorhang, der noch vor deinem Herzen hängt, deines Ichs, was da im Weg steht, möchtest du Gott bitten, dass er das wegnimmt, dass er es zerreißt? Darf ich das mal so vielleicht ein bisschen flapsig sagen, aber er kennt sich mit Zerreißen von Vorhängen aus. Und er schafft auch deinen. Amen. Er schafft auch meinen. Und er will, dass wir hineinkommen in diese ungestörte Beziehung mit ihm, wo wir Kraft tanken, weil seine Herrlichkeit uns umgibt. Komm, lass uns doch gemeinsam mal aufstehen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich habe nicht so viel verstanden von den Details, aber du bist heute Morgen hier und spürst etwas, was dich zieht, dass du diesen Ort, den du bisher noch nicht kanntest, kennenlernen willst. Weil für dich eine Sehnsucht entstanden ist, dass das ein Ort sein könnte, der dein Leben auf den Kopf stellt und verändert. Und ich kann dir sagen, du empfindest richtig. Weil dieser Ort ist ein Ort der Begegnung, wo dir der lebendige Gott in Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist und dort gehangen hat und ausgerufen hat, es ist vollbracht, für dich und mich gestorben ist und für deine und meine Schuld und Sünde dort gelitten hat, damit wir gerettet werden können. Und ich mag dich einladen, wenn das dein Empfinden ist und du sagst, ich will diesen Jesus kennenlernen, ich will ihn bitten um Vergebung meiner Schuld und Sünde. Ich will mich reinwaschen lassen und dann in dieses Heiligtum, in diese Gemeinschaft hineinkommen. Dann leg doch deine Hand kurz auf dein Herz. Ich mache das heute ganz bewusst so. Es geht nicht darum, dass irgendwer oder ich oder irgendwer das sieht. Weil Gott sieht ins Verborgene hinein. Und er sieht das, wenn du das tust, als eine Entscheidung, ihn einzuladen, sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld und Sünde. Rette du mich. Nimm mich an als dein Kind. Und dann möchte ich gleich mit für dich beten. Aber ich möchte noch in dieses Gebet andere mit einschließen, die sagen, wie ich selber, Herr, ich sehne mich nach dir und deiner Herrlichkeit. Ich sehne mich nach diesem Ort der Begegnung. Würdest du mir bitte helfen, diesen Schleier, diesen Vorhang vor meinem eigenen Herzen zu beseitigen, zu zerreißen, damit ich ungehindert, ungestört deine Größe und Herrlichkeit erlebe. Und wenn es um Vergebung und Befreiung und all das geht, was da vor unseren Herzen liegt oder hängt, dann dürfen wir das ihm bringen. Dann leg deine Hand genauso auf dein Herz und dann möchte ich beten, dass Gott, der Allmächtige, der Herrliche, der Gegenwärtige, der hier unter uns ist, uns berührt, so wie wir das brauchen. Mach's nicht, weil du sagst, auch so viele machen das um mich herum, das könnte ich jetzt auch machen. Es geht um eine persönliche Entscheidung, dass du sagst, Herr, mein komischer Vorhang von dem alten Ich soll weg. Herr, ich möchte ihn dir geben und bitten dich, dass du mir hilfst. Danke, Herr, dass wir an diesem Morgen hier so vor dir stehen, voller Sehnsucht, dich zu sehen, so wie du bist. Dich zu erleben in deiner Herrlichkeit, in deiner Größe. Zurückzukommen, Herr, an den Ort der Bestimmung. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der heute Morgen das erste Mal sich aufmacht, zu dir zu kommen. Du stehst mit weit geöffneten Armen da und freust dich, wenn deine Kinder nach Hause kommen. Und ich bete, Herr, dass du Schuld vergibst, dass du rettest, dass du erlöst, Herr, dass du Erkenntnis gibst, wer du bist und wer wir selber sind. Und dass wir Erlösung und Errettung in dir und durch dich brauchen. So rette du jetzt, Herr. Schenk neue Geburt, schenk diese Wiedergeburt, dass du neu belebst durch deinen Geist. Herr, und Wiedergeburt schenkst. Wir danken dir, dass du es tust. Und ich danke dir auch, dass du siehst, Herr, wo wir dir jetzt unser Herz, unser Ego, unser Ich und diese Vorhänge vor unserem Herzen dir hinhalten und sagen, bitte, Jesus, hilf uns. Herr, wir rufen zu dir, weil wir Sehnsucht haben nach dieser Gemeinschaft mit dir. Genauso, wie du Jesus es selber mit deinem Vater hattest. Oh, unser Herzen verlangen danach, Herr. Wir sehnen uns danach, diese Zeit nicht nur mal hier zusammen, sondern Tag für Tag, Stunde um Stunde und Herr, am besten Minute für Minute zu erleben, dass du gegenwärtig bist.
Ich danke dir, dass du hier bist. Und ich bete, dass du uns berührst. Nicht nur jetzt, sondern dann gleich weiter, auch wenn wir zu Hause sind. Und darüber hinaus. Du bist so gut. Herr, ich möchte an keinem anderen Ort sein, als in deiner Gegenwart. Amen.